Herzlich willkommen zu den Retinauten, Folge Nummer 35. Heute mit dabei ist der Chef.
Hallihallo.
Der Pfleidi.
Hallo.
Der Lukas.
Guten Tag.
Und ich bin Marcel.
Heute mal alle im selben Raum und zwar nicht nur als Insider-Witz, sondern wirklich.
Im selben Raum, auf Sofas. Es ist wunderschön.
So viel Begeisterung all around.
Ja, wir bedanken uns herzlich dafür bei den Wikigeeks, weil wir sind im Studio der Wikigeeks. Die machen einen coolen Podcast, aber ihr müsst jetzt direkt anfangen mit hören. Es ist nicht mehr lang, dass sie einen coolen Podcast machen.
Ja, die Folgen sind so cool, die kann man auch alle nachhören.
Ja, hört einfach mal das Archiv durch und dann könnt ihr mit dieser Folge hier weitermachen.
Ja, wir haben uns in Berlin zusammengefunden.
Ja.
Um über Dinge zu sprechen. Was steht denn so?
Ja, wir müssen uns, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen gegenseitig supporten, weil Community ist nicht mehr unter uns.
Oh. Ich sehe da immer die positive Nachricht drin, dass dass Dan Harmon jetzt mehr Zeit hat für Rick and Morty. Und Rick and Morty, wenn ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, weil sie Marcel noch nicht fertig geschnitten hat, dann werdet ihr feststellen, dass sich das lohnen kann.
Ja, das Beste ist halt geschnitten Brot.
Ja, quasi. Beste.
Kann man auch gerne mehrmals gucken.
Aber ja, also Community wurde gecancelt, hat wohl auch nicht die Quoten gehabt, die sie so haben sollten. Vor allem, weil anscheinend NBC jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Zuschauer einfach hat. Und es dann doch im Vergleich jetzt dann doch auffällt, dass Community dann doch noch weniger hat. Und naja.
Kriegen wir trotzdem ein Movie?
Nee, aber sie verkaufen ja weiter die Six Seasons and a Movie T-Shirts. Das ist ja das besonders Amüsante daran.
The irony. All the irony.
Ja, auf jeden Fall tollen Abend, ein Morning und so. Mm. Alles traurig.
Ja, aber irgendwie die Trauer hält sich in Grenzen, oder? So.
Ja, also ich glaube, der Höhepunkt war schon überschritten auch.
War eine gute Serie und wir freuen uns, dass es sie gab. Und jetzt wird es aber auch wieder weitere gute Serien geben.
Also, time to move on.
Es war immer so in meinem, ich habe die Serie immer in ja, gutem Gedächtnis gehabt, auch wenn sie gerade mal irgendwie pausiert hatte. Und ich habe mich gefreut, wenn es wieder eine neue Folge gab. Aber ja, es gibt halt auch nur so viel, was man halt an einem Community College machen kann, selbst wenn man enormes kreatives Potenzial wie die Macher irgendwie hat. Und ja, vielleicht auch nicht schlecht, dass die Leute jetzt wieder freie Kapazitäten haben und sich was Neues ausdenken können, was sie hier auch wieder gut sein können.
Staffel 2 Rick and Morty, Hust, Hust.
Zum Beispiel,
ja.
Stichwort Neues ausdenken, das scheint dir relativ schwierig zu sein, wenn man irgendwie Content produziert, weil irgendwie jetzt, was ich hier so lese, ist, dass es jetzt wohl einen Battlestar Galactica-Film geben wird.
Wir sind in einer Reboot-Schleife gefangen.
Ja.
Nein.
Oh no.
Das begrüße ich übrigens, weil...
Warum jetzt genau?
Battlestar Galactica ist mir zu voraussetzungsreich, habe ich festgestellt. Ich glaube, man muss da, um einsteigen zu können in die Franchise, irgendwie ganz früh anfangen.
Ja, mit Staffel 1, Folge 1 wahrscheinlich, oder?
Ja, idealerweise, aber nicht mit dem 2005 Reboot oder wann das war.
Sondern mit der mit der Serie aus den 80ern.
Sowas, ja.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, Battlestar Galactica habe ich irgendwie als Kind mal noch irgendwie so ein paar Folgen aus den 80ern gesehen und bin dann irgendwie, glaube 2005 mit dem Reboot der Serie eingestiegen und dort bin ich eigentlich schon ganz gut reingekommen. Ich glaube, da muss man halt so ein paar Folgen gesehen haben und dann ist es irgendwie auch klar, was da das Setting ist. Und
Battlestar Galactica, das war das mit den Zylonen?
Genau, das war das mit den Zylonen, okay. Und irgendwie wir flüchten in der Gegend rum und die, ja.
Auch so ein bisschen so abgefuckt alles.
Ja, okay. Auch so ein bisschen dreckig.
Wo gibt's, wie hieß denn dieses Spin-off noch? Das später kam nach der...
Caprica, glaube ich.
Caprica, ja.
Caprica, genau. Ja.
Habe ich auch versucht und hab nicht ausreichend Zugang gefunden zu dem Ganzen.
Wobei Caprica war ja ein Prequel.
Ja.
Meinst du das?
Ja.
Ja, aber genau. Ich habe da ein paar Folgen geguckt und irgendwie ist
zu langsam. Und
es sah vielversprechend aus, die ersten paar Folgen, und dann hat es mich gelangweilt und dann wurde es abgesetzt und dann gab es bessere Dinge.
Zu langsam Dinge. Und zu voraussetzungsreich. Das ist eine schlechte Kombination, finde ich.
Ja.
Insofern, vielleicht schafft der Film dann mich zu interessieren für das Ganze. Die Story ist ganz cool. Das Universum, also nach allem, was ich weiß, scheint cool zu sein. Ich habe halt einfach noch nicht geschafft, reinzufinden. Vielleicht wird der Film den Startpunkt dafür setzen.
Ja, er wird halt wohl angeblich geschrieben von dem Typ, der Transcendence geschrieben hat, was jetzt nicht unbedingt so ein gutes Zeichen ist.
Ah.
Straight out of the 90s Reboot. Naja. Mal sehen. Ja, also die etablierten Intellectual Properties weiter für Geld machen, ist ja wirklich so, was ja, gerade passiert.
Apropos Spin-off,
ihr kennt das ja, das mit diesem Harry Potter.
Habe ich auch einfach mal direkt für einen Scherz gehalten.
Ja, die Superfans, die haben dann vielleicht auch noch mitbekommen, dass es halt abgesehen von den 7 Büchern noch so 2 Schulbücher aus Hogwarts gibt. Und eines davon ist irgendwie Fantastic Beasts and Where to Find Them oder so. Und da wird es jetzt eine Filmtrilogie, wird es auf diesem fiktionalen Sachbuch aufbauend. Jetzt entstehen.
Sie pullen einen Peter Jackson und machen aus einem dünnen Buch einen Dreiteiler.
Ja, wobei man muss halt auch zugeben, es ist ja keine Story in diesem Buch enthalten. Das ist ja nur so eine Liste mit irgendwelchen fantastischen Kreaturen, die sich J.K. Rowling halt ausgedacht hat. Beziehungsweise halt, die Sphinx hat sie sich sicher jetzt nicht ausgedacht, aber so. Und es wird wohl darum gehen, wie dieser Newt Scamander, der dieses Buch angeblich geschrieben hat, also das ist halt so, der ist halt so der super, super Wizard Biologist und wie er so durch die Welt reist und sich diese ganzen Tiere irgendwie anguckt. Screenplay wird anscheinend von der J.K. Rowling mitverfasst, was halt schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen ist. Also ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es gar nicht so schlecht wird, aber naja, muss man mal abwarten.
Also dieser Bericht atmet halt etwas Verzweiflung.
Bitte?
Also der schiere Umstand, dass diese Pläne existieren, sind nicht Zeichen von Souveränität, sondern da musste offensichtlich jemand sehr tief graben, um noch irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden.
Ja, sie wollten halt, das ist ja das Problem mit Harry Potter, dass es halt irgendwie jetzt fertig ist, aber die Menschen lieben es und man würde halt auch gerne weiter damit Geld verdienen, deswegen. Und ich glaube, für den Reboot ist noch ein bisschen zu früh. Also ich glaube, da haben wir noch so 3-4 Jahre.
Ja, ich denke höchstens 3-4 Jahre.
Ja. Vielleicht casten sie ja dieses Mal jemanden, der tatsächlich aussieht, wie Harry Potter beschrieben wird. Aber naja. Wir haben ja auch neue Intellectual Properties. Manchmal passiert das ja auch. Das nächste, was wir jetzt haben werden, ist irgendwie ein ehemaliges Spielberg-Projekt, was jetzt in die Hände von dem guten Chris Nolan irgendwie abgegeben wurde. Nämlich Interstellar. Ich weiß nicht, wir haben vielleicht sogar schon mal über den ersten Teaser geredet, aber jetzt ist tatsächlich mal ein Trailer mit irgendwelchen Sachen aus dem Film zu sehen.
Und weil wir gestern im Kino waren, haben wir ihn da auch nochmal gesehen.
In fucking IMAX. What?
Ja.
Ja, also sieht schon ganz cool aus. Interstellar ist ja irgendwie so The humanity was born on Earth, but it was not meant to die here. Das ist so das Motto.
Ja, und was der Trailer so an Background irgendwie erzählt, ist halt klassisches amerikanisches Familienszenario auf einem Landhaus, einer Farm und der Vater, unser Held, Matthew McConaughey bekommt erzählt, wir brauchen keine Ingenieure mehr, weil der Menschheit sind nicht Fernseher ausgegangen, sondern Nahrung.
Wenn man was bauen könnte, was Nahrung erzeugt.
Was schon mal eine fundamental fragwürdige Aussage ist, um sie in den Trailer zu packen. Und der reist jetzt halt in ein anderes Sonnensystem und ich glaube, er fliegt in ein schwarzes Loch oder so und dann ist der Trailer vorbei.
Ja, also das schwarze Loch sieht sehr cool aus, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass es nicht richtig ist, wie das aussieht, aber naja. Anscheinend haben sie ein Schiff-Design genommen, das schon eines der plausibleren wäre. Wenn man nun endlich Energie hätte, könnte man so ein Schiff bauen und dann könnte man damit reisen, schneller als Licht, vielleicht. Wenn man manchen Theorien glaubt. Naja, also ich freue mich tatsächlich. Also Science Fiction ist ja sowieso relativ das Genre, das mir am meisten gefällt. Und der Christopher Nolan kann ja schon auch ganz gut eigentlich.
Ja, weil ich fand den Trailer nicht so überzeugend. Es wirkt ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so einer dieser Trailer, die halt auch versuchen, den Film nicht komplett zu spoilern. Und deswegen sieht man halt auch nur die Teile, die wahrscheinlich in den ersten 20 Minuten des Films sind.
Ich frage mich ja nur, welchen Regeln der Physik dieser Film gehorcht, weil der Vater sagt zu ca. 27 Mal in diesem Trailer zu seinem Kind, dass er wieder zurückkommt.
Das ist, glaube ich, eine eiskalte Lüge einfach.
Und angesichts des Umstandes, dass wir sehen, wie die so in so Kryokapseln reinkommen und B, dass sie versuchen, also so schnell wie das Licht, so annähernd so schnell wie das Licht oder sogar schneller zu fliegen, halte ich das jetzt mal für extrem schwierig, sofern sie nicht quasi die Gesetze der Relativität außer Kraft setzen.
He's not coming back.
Also er kann schon sein, dass er zurückkommt, aber dann sind halt höchstwahrscheinlich
alle tot.
Seine Kinder und und alles seit vielen tausend Jahren tot.
Ja.
Also, wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was der Trailer transportieren wollte, aber das habe ich mal so mitbekommen, dass ich mich gefragt habe, in dem Moment, wo du derart schnell fliegst.
Ja, ich freue mich, also
Lukas, für die Liebe Gottes, bitte hör auf, vertikale Fotos zu machen.
Ich glaube, er macht ein Panorama.
Okay.
Ja, ich musste kurz festhalten, wie wir podcasten.
Es wäre schon gut, einmal mit Profis zusammenzuarbeiten.
In diesem wunderschönen Studio.
Ja. Genau, also die Frage der Physik ist für mich hier nach diesem Trailer-Genuss jetzt größer als die Frage, oh, wie schafft er es denn, die Welt zu retten?
Oh.
Was vielleicht jetzt nicht der beste Ausgangspunkt ist.
Wenn wir keine Ressourcen mehr für Essen haben, wie haben wir es dann geschafft, eine Rakete zu bauen? Er
muss sich einfach nur um die Cheerleader kümmern.
Ja, save the Cheerleader, save the world, alles klar.
Das ist ganz einfach.
Ja, also was vielleicht noch ein ganz gutes Tidbit ist, ist, dass hier heute Thema, ich weiß den Vornamen leider nicht mehr, Kinematografin von Her auch diesen Film filmen wird, was mich sehr freut, weil ich fand Her sehr hübsch. So.
Das deckt sich aber mit der Opulenz des Trailers, so eine Art geerdete Science-Fiction, könnte man sagen vielleicht. Weil wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass wenn man jetzt nicht weiß, was der Trailer einem relativ schnell sagt, dass es ein Science-Fiction-Film sein wird, dann würde es man jetzt von der Optik her nicht gehen. Die Leute fahren halt normale Autos und wohnen in normalen Häusern.
Es fliegen keine Autos und es ist nicht alles irgendwie aus Alu und mit Glas.
Richtig, genau.
Ja, also cool, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr kennt das ja, wenn wir einmal so einen Film irgendwie ins Visier genommen haben, dann kriegt ihr so lange über die Trailer berichtet, bis wir das Interesse verloren haben.
Es ist halt Nolan, das kommt halt, ja, verstärkt.
Ja, der dritte Batman-Film war halt auch ein Nolan.
Ich weiß, was du sagen willst, aber ich teile deine abschätzige Bemerkung nicht, Marcel.
Tja, das ist ja schon, das könnten wir, sowas müssen wir das jetzt diskutieren, oder was?
Nö, können wir auch einfach vor die Straße gehen jetzt. Jetzt sind wir ja mal im selben Raum, dann können wir die Gelegenheit auch nutzen.
Trial by Combat.
Mhm. Auf jeden Fall.
Nächster Science-Fiction-Film, den ich interessant finde, Jupiter Ascending, neuer Trailer. Sean Bean hat irgendwie Wolfsohren und irgendwie passiert total viel, viel crazy shit und das sieht irgendwie völlig over the top und the post-human galaxy ist bla bla bla, Dinge passieren. Ist ein cooler Trailer. Also es ist wirklich so sehr, sehr advanced Sci-Fi irgendwie. Also schon so, das bin ich nicht gewohnt von Kinofilmen, dass da irgendwie so derart Transhuman Science Fiction da irgendwie am Start ist, wo irgendwie dann Planeten auseinandergebaut werden für Raumstationen und was weiß ich, was da so alles passiert.
Sieht nach Hard Sci-Fi
ja,
aus.
Ja, ziemlich Hard Sci-Fi.
Würde man für ein Buch jetzt sagen.
Ja. Ja, also man, das ist ja schon so ein Subgenre, wo irgendwie dann das so das Post-Human Solar System, wo dann irgendwie alles irgendwie besiedelt ist und alles irgendwie schon so sehr, sehr weiterentwickelt ist. Aber trotzdem haben sie irgendwie so einen fliegenden Gargoyle-Monster-Roboter, also von dem her.
Und Mila Kunis spielt mit.
Ja. Also könnte auf jeden Fall interessant sein. Ich meine, die Wachowskis sind ja schon so mit dem Filmemachen jetzt auch nicht so ganz unvertraut. Und gerade so coole Action-Szenen inszenieren können sie.
Und es ist keine Marvel-Franchise, wie vielleicht unser nächstes Thema ist. Es scheint was Neues zu sein, zumindest.
Ja, das ist so ein bisschen so die ich würde jetzt mal so ganz dreist behaupten, das sind so ein bisschen so die B-Franchises von Marvel. Guardians of the Galaxy in unserem Fall jetzt.
Mhm.
Also das ist ja so, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber jetzt nicht so sehr wie irgendwie, keine Ahnung, Spider-Man oder so. Also da verfolge ich auch schon seit einer Weile so ein bisschen die Berichterstattung. Und das ist schon sehr, also sieht schon sehr cool aus einfach. Also Guardians of the Galaxy ist so ein bisschen, ich denke mal, das wird so Action-Comedy-Sci-Fi, würde ich jetzt mal so vermuten.
Ja, sie versuchen auf jeden Fall so diesen Comedy-Aspekt in das Ganze einzuführen, also in diese Comic-Verfilmung. Das war ja so bisher alles so ein bisschen, ja, also geschwängert von vielleicht auch einer etwas unangemessenen Ernsthaftigkeit.
Ja.
Und es hing immer stark von der Qualität dann des Endproduktes ab, wie gut sie dann quasi halt so ein Superhelden-Genre und halt irgendwie pathetische Reden zueinander aneinander geklebt haben, weil das kann halt entweder funktionieren oder halt furchtbar schief gehen und der andere Ansatz ist halt, man nimmt sich selber nicht so furchtbar ernst und das ist auf jeden Fall hier der Fall. So die Hauptfigur, wie heißt das, Star-Lord?
Star-Lord.
Star-Lord.
Wird gespielt von...
Who?
Von, ja genau.
Who? Come on, man, Star-Lord.
Wird gespielt von dem aus Parks and Recreation bekannten Doofus.
Doofus?
Ja. In der Mangelung eines besseren Wortes. Wie heißt der Gute denn?
Doofus.
Ja, Doofus, genau.
Doofus Rick.
Also, wenn ihr, wenn ihr Parks and Recreation gesehen habt, dann wisst ihr, wen ich meine. Er ist quasi unser Held. Und also der Trailer macht Spaß, finde ich. Es ist schön, es ist nett, es ist ein bisschen verrückt. Wir haben halt Viecher irgendwie mit, also wir haben halt Katzentiere und wir haben halt
Baum. Das ist ein Raccoon-Mann.
Ja, wir haben halt Raccoon-Mann und wir haben Baum-Mann und wir haben
Vin
halt
Diesel als einen Baum-Mann.
Und wir haben halt einen Menschen und es sieht cool aus.
I am Groot.
Es ist halt fantasievoll, ja. Und es ist einfach mal schön.
Und halt auch ein bisschen locker.
Ja, so. es ist locker und fantasievoll und es scheint einfach Spaß, also es scheint Spaß zu bringen. Ich freue mich darauf.
Ich hatte ja sehr viel Spaß daran. So das erste Teaser-Poster war einfach so die Tagline, you're welcome. Das fand ich gut.
Mhm.
Ja. Chris Pratt heißt er übrigens.
Chris Pratt, genau, ja.
Pratt.
Übrigens auch ein guter Improvisations-Comedian, wenn man sich zum Beispiel mal die Outtakes von Parks and Rec anschaut. Der bringt halt den einen oder anderen guten Scherz.
Einen guten Scherz.
Ja. Ein lustiger Mann.
Ein lustiger Mann.
Ja. Wenn man Scherze mag.
Wenn man Scherze
mag. Wer mag schon keine Scherze?
Mögt ihr Scherze?
Wir mögen alle Scherze.
Wir mögen Scherze.
Mhm. Gut, dass wir das geklärt haben.
Das klang jetzt wie eine total krasse Überleitung zu irgendwas.
Ja, zum Beispiel wenig Scherze sind zum Beispiel zu erwarten bei Ridley Scotts neuer HBO-Serie, Pharao. da wollen sie gerne so den Zusammenhang zwischen den Ägyptern und den Aliens, würden sie gerne mal genauer angucken. Und dann,
das ist eine Dokumentation, sehe ich aus.
Ja. Und dann bauen sie dann so ein Sternentor und fliegen auf so einen Wüstenplanet, wo die so Masken haben, die sich so zusammenfalten.
Okay. Also es ist ein Stargate-Reboot?
Ich glaube schon, ich habe es nicht so genau verstanden. Mich hat das nur amüsiert. Und da ist ein schönes Foto von Ridley Scott, wie er irgendwie böse guckt. Und die Bildunterschrift ist After he had his personality uploaded into the body of a robot. Ja, also das behalten wir in meinem Auge, wir berichten, dann machen wir da mal eine PP drüber.
Was mich ja wirklich überrascht hat, ist,
dass du den Faden verloren hast?
Hier stimmt allerdings nicht. Dass Konstantin, nachdem der Film unerfolgreich war, und ich glaube, gab es ein Spiel, war auch unerfolgreich?
Der Konstantin, der Film, war der nicht mit Neo?
Ich glaube schon, ja.
Ja, wird es jetzt auch noch eine Sendung geben, die auch unerfolgreich sein wird? Nee, kann die. Wird sicher erfolgreich, aber ja.
Also wir haben eine neue Serie, NBC, Constantine. Es ist ein DC-Comic, so mit so Engel und Dämonen und irgendwie so ein bisschen so noir-mäßig angelegt. Was halt so lustig ist, weil er halt irgendwie einfach nicht rauchen darf. Also und das ist halt, das passt halt nicht so richtig zur Atmosphäre, wenn der halt einfach nicht raucht. Es ist zwar trotzdem immer Rauch, aber das kommt dann halt von den Dämonen. Ja, also ich finde, der Trailer sieht jetzt nicht so schlecht aus, so. Also so auch für eine Serie so ganz gutes CGI-Budget.
Das ist halt die Frage, ob sie das in der Serie auch haben oder ob es das nur für den Trailer gab.
Aber, naja, ich bin ja eh nicht so mit so Horror und so, ist ja nicht so meins.
Also der Trailer sah ganz cool aus, ich hätte mir lieber gewünscht, dass sie einen Film in der Art machen oder so. Aber
Serien sind das neue Ding, Alter. Serien sind das,
ja, wir müssen unbedingt
neue Kino. Ja, also haben wir nicht viel drüber zu sagen. Ich merke das schon.
Nee, ich bin unheimlich desinteressiert. Also ich erwarte da nichts und.
Ja. Apropos Serien, die wie Filme und so sind. Nachdem wir jetzt alle die erste Folge Fargo gesehen haben.
Gestern Abend quasi ganz spontan.
Ja. Ganz spontan.
Und ganz spontan überraschend angetan waren, glaube ich.
Ja, tatsächlich. Das freut mich ja. Ich habe die ja schon länger gesehen, aber als Einziger darüber so zu reden, das macht nicht so viel Spaß.
Ja. Hast du uns quasi dazu gezwungen, zur richtigen Zeit.
Bam.
Ja, also Fargo, vielleicht nochmal etwas Kontext. Es gibt da ja so einen Film.
Das war das mit den Coen-Brüdern.
Ja, 1996, Coen-Brüder, irgendwie, ich glaube, was war es, Minnesota? Es ist Schnee, es wird gemordet, es hat so ein bisschen so sehr schwarzen Humor, so Kleinstadt-Awkwardness, ist so ungefähr, würde ich das beschreiben. Ja, und die, da wurde jetzt irgendwie beschlossen, weil es gibt ja keine neue Intellectual Property in diesem Universum, da jetzt mal eine Serie draus zu machen. Ja, und sie ist gut. Also ist auch irgendwie, sie haben ja auch wirklich so das A-Rate-Talent, sich da irgendwie auch so engagiert. Da ist ja irgendwie so das halbe Kino.
Die erste Schauspielriege, meinst du?
Ja, entschuldige. Deutsch ist nicht so mein, ist nicht meine,
Ja, Watson spielt mit.
Ja, Watson spielt mit. Dings.
Genau.
Er versucht so ein ganz knuffig so ein bisschen so einen amerikanischen Akzent zu machen, aber irgendwie ist es nicht so besonders überzeugend.
Klingt dann zwischendrin mal irgendwie irisch oder so.
Aber er hat ja auch so einen Namen, das Nygaard.
Ja, Nygaard heißt er. Und diese Figur, die er spielt, das ist, glaube ich, wichtig, dass da jemand sitzt, der versteht, was er tut. Also, dass da jemand spielt, der versteht, was er tut. Weil das halt so eine ambivalente Figur ist. Also, du sollst ihn halt gerne haben, weil er tut dann entsetzliche Dinge irgendwann. Und das kann halt auch schiefgehen, wenn es nicht der richtige Schauspieler ist. Aber hier klappt es halt gut, weil er halt so ein, ja, so jungenhaftes Gesicht hat und irgendwie halt so ein bisschen so wirkt, als könnte er kein Wässerchen trüben. Damit spielt die Serie ganz viel in der ersten Folge. Und also, wie sie die Figuren einführt, ist ziemlich cool. Es ist einfach unterhaltsam. Also die Dialoge sind gut geschrieben.
Ja, es ist sehr souverän alles irgendwie.
Ja, es ist unheimlich souverän. Die Dialoge sind sehr gut geschrieben. Es passiert tatsächlich schon sehr viel dafür, dass es die erste Folge ist. Aber wobei die erste Folge ging auch anderthalb Stunden oder sowas.
Das war ewig,
es sind lange,
oder?
Also es sind lange Folgen.
Ja, es ist vor allem viel passiert.
Ja, es ist viel passiert. Es sind lange Folgen, also fast Kinofilmformat. Aber wie gesagt, gut geschrieben, gut gefilmt.
Angenehm blutig.
Ja, angenehme Figuren. So, du interessierst dich für alle. So, die Polizeianwärterin die wird cool eingeführt. So, sie ist bemüht, noch ein bisschen unerfahren. Aber du magst sie irgendwann ganz organisch, wie die meisten Figuren. Das ist so Der dunkle Fremde ist nicht nur ein doofes Klischee, sondern er ist einfach
ein cooler Typ.
Ja, er ist cool gespielt, hat auch coole Szenen und überhaupt hast du das Interesse, dass du gerade so hingeführt wirst, so an eine größere Geschichte, die immer mal wieder so angeschnitten wird, dass du halt das Interesse hast, das auch weiter zu verfolgen. Und das ist immer die schwierigste Aufgabe, die halt so eine Pilotfolge oder eine erste Folge einer Serie zu vollbringen hat, halt einerseits die Leute, also einerseits halt quasi Arbeit zu verrichten, so Charaktere einführen und eine Geschichte irgendwie anzureißen oder halt ein Setting zu etablieren und gleichzeitig aber auch die Leute halt interessiert zu halten. Und hier ist es gut gelungen, finde ich.
Ja, also sie haben also diese Atmosphäre, die so Fargo auch der Film hat, haben sie irgendwie ganz gut umgesetzt, so diese sehr irgendwie, ja, schwarzer Humor und Awkwardness ist eigentlich so. Das ist total.
Ja.
Ja, sehr schön, schaut euch das mal an.
Auf jeden Fall.
Wir machen da vielleicht dann mal so was Längeres drüber, wenn wir mal Zeit haben.
Mhm. Ja, wenn wir vor allem Zeit hatten, die Folgen zu schauen, weil ich glaube, die nächste ist auch über eine Stunde. Ich habe noch nicht genau geschaut.
Ja, also es ist ja jetzt auch so der neue heiße Scheiß im Serienbiss, ist ja jetzt so Anthology-Serien, also so Serien, wo es halt eine feste Anzahl an Folgen gibt und dann der Cast ausgewechselt wird. So wie jetzt das True Detective. Das ist bei Fargo auch so geplant, da das dann die zweite Staffel mit anderen Menschen ist. Was sich auch erklärt, warum sie halt irgendwie Watson halt bekommen haben.
Ja, warum sie Watson bekommen haben und warum ein Teil des Casts in der ersten Folge gleich ein- und wieder ausgeführt wird.
Ja, das war der Grund, weshalb ich gerade gekichert habe.
Ja, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Aber seit Game of Thrones ist auch nichts Außergewöhnliches mehr, dass man sich auch von
Sean Bean auch mal wieder stirbt.
Genau, dass Sean Bean halt auch mal wieder über die Klippe springt. Spoiler.
Sorry, das war jetzt Staffel 1 Spoiler, ihr Noobs, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
Ja.
Gut, nächster Trailer. Ein Film, der heißt Boyhood, von einem Herrn, der Richard Linklater heißt, was auch ein sehr schöner Name ist.
Und der ist besonders wegen seiner Machart, glaube ich.
Ja, der hat ein Gimmick, dieser Film hat ein Gimmick und der Gimmick ist halt, dass er das Leben eines tatsächlich echten Jungen so verfolgt.
Ja, nicht eines synthetischen Jungen, wie man es sonst immer kennt.
Ja, dieses Mal spielt tatsächlich der gleiche Typ den Jungen in verschiedenen Stufen seines Alterns, weil der Film mit irgendwie schon seit 12 Jahren in der Mache ist, von irgendwie als kleiner Junge zu Teenager. Ja, und viel mehr sieht man in dem Trailer auch nicht. Es gibt halt Drama und man wird erwachsen so. Aber sieht durchaus vielversprechend aus. Ich hoffe, dass er halt mehr ist als nur sein Gimmick. Aber ich, ja, sieht so aus, als könnte das ganz gut werden.
Ja, es hat auf, hat viel Publicity bekommen, einfach weil es halt ein Projekt ist, das jetzt über ein Jahrzehnt in der Mache ist. Es ist auch sicher organisatorisch nicht ganz einfach. Ich meine, man muss sich hier mit einem Heranwachsenden rumschlagen im Zweifelsfall. Ich meine,
was ist, wenn er einfach mal halt keinen Bock hat?
Ja, genau, du findest halt einen Sechsjährigen unter Umständen schon, der mal Lust hat, bei einem Film mitzuspielen, aber wenn er halt gerade irgendwie schwer pubertierend und Liebeskummer hat, hat er vielleicht auch keine Lust, mal zu schauspielern und halt das Gleiche zu machen. Insofern ist das sicher auch ein risikobehaftetes Projekt gewesen, umso schöner, dass es jetzt halt irgendwie beendet werden konnte überhaupt. Ja. Also es ist halt ambitioniert, so, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum es auch entsprechend Publicity bekommen hat, aber ich würde mir den anschauen, das ist
ja.
Ist ein interessantes Konzept.
Die Perfektion, mit der so die awkward Teenage Mittelscheitelphase abgebildet wird, ist schon auch sehr gut einfach. V100, was ist das?
Ja, das ist so eine kleine Serienentdeckung, die ich jetzt unter der Abteilung Guilty Pleasure oder so ablegen würde wahrscheinlich.
Kannst du mal bitte Deutsch reden jetzt?
Ist ja furchtbar dein Denglisch hier.
Sündige
Freude.
I don't know.
Deutsch.
Ja, wie auch immer. Es ist auch so eine Sci-Fi-Serie, die vor einer Weile angefangen hat und auf den ersten Blick wirkt wie irgendwie so eine eher harmlose Teenager-Serie, aber dann doch relativ viel Spaß gemacht hat und so eine meiner liebsten Serien-Neuentdeckungen geworden ist. Und zwar ist der Plot, dass also die Erde ist ausgestorben, es gab einen Nuklearkrieg und die Erde ist unbewohnbar. Und die Menschheit hat sich auf Raumstationen in die Umlaufbahn gerettet und harrt da ihrer Dinge. Problem ist, dass ihnen langsam die Ressourcen ausgehen, sie haben irgendwie nicht mehr genug Sauerstoff und jetzt wollen sie rausfinden, ob die Erde vielleicht wieder bewohnbar ist und zu diesem Zweck und auch gleichzeitig, um ein paar unnötige Sauerstoffverbraucher loszuwerden, schicken sie 100 straffällig gewordene Jugendliche in einer Kapsel zurück auf die Erde und die sollen mal gucken, ob man da überleben kann. Und das ist im Prinzip so der Plot, dass einerseits passieren auf der Raumstation Dinge und Verschwörungen und Sachen im Hintergrund und gleichzeitig landen eben irgendwie 100 Jugendliche mit verschiedensten Persönlichkeiten und Vorgeschichten auf einer Erde, die sie noch nie gesehen haben, auf der sie irgendwie klarkommen müssen ohne oder mit nahezu nicht vorhandenen Hilfsmitteln. Und gleichzeitig entspinnt sich da so ein soziales Geflecht in dieser Gruppe und man muss da erstmal irgendwie eine Rangordnung finden und eine Organisation. Und dann warten natürlich auf der Erde noch so die ein oder andere Überraschung.
Das ist so ein bisschen Lord of the Flies in the future, oder was?
Ja.
Es ist bei The CW, ist der Sender, der es produziert und ausstrahlt. Der ist eher so zweite bis dritte Liga gewesen, bis er irgendwie vor 1, 2, 3 Jahren mal die Führung gewechselt hat. Und dann, ja, also eine Serie, die da, glaube ich, auch entwickelt wurde, war The Arrow. Das ist so eine Superheldenverfilmung.
Oh ja, das habe ich schon irgendwo gesehen. Das ist so
eine dieser. Reden wir da besser nicht drüber.
Das ist das gleiche Universum wie der Flash. Da gibt es nämlich jetzt auch demnächst eine neue Serie. Habe ich auch irgendwann einen Trailer gesehen. Sieht alles ziemlich shitty aus, aber das ist so die gleiche Ecke. So, so zweitklassige Superhelden im Fernsehen mit geringem CGI-Budget.
Mhm. Ja, also es ist wohl Teil dieser Qualitätsoffensive, wenn man sie so nennen will. Dass wir halt jetzt selber Serien produzieren und es scheint ja schon recht ambitioniert zu sein, so vom Panorama, das die Serie versucht abzubilden, wenn ich deine Aussage jetzt hier richtig deute.
Ja.
Und wie ist sie denn so qualitativ?
Ja, schon gut so. Also es ist halt kein Wunderwerk. Und jetzt auch nicht irgendwie, also nicht so ganz oberes Ende, aber
also
deutlich
so gut,
über den Durchschnitt. Nee, doch schon. Also es sind halt jetzt eher so mittel- bis unerfahrene Schauspieler und es sind auch viele, die man noch nicht so kennt zum Beispiel. Und aber die ganzen Weltraumszenen sehen vom CGI gut aus und die Schauspieler machen jetzt halt auch alle so einen soliden bis guten Job, würde ich sagen.
Du weißt wirklich, wirklich, wirklich gut, wie man eine Serie verkauft.
Ja.
Sind nicht inkompetent, die Schauspieler, das ist schon mal gut.
Ja, also es ist nicht furchtbar, die Serie quasi.
Ich meine, ist auch ein Qualitätsmerkmal.
Das größte, genau, das größte Kompliment, das wir der Serie machen können, sie ist nicht furchtbar.
Ja.
Okay, ich schau mal rein. Was auch immer.
Bletchley Circle.
Hast du jetzt auch mehrmals angedient?
Hat das was mit hier so mit Bletchley Park und so zu tun?
Ja, ein bisschen. Das ist wiederum eine interessante Serie, weil die was macht, worüber wir uns ja oft beschweren. Und zwar gibt es da viele starke Frauenrollen. Quasi eigentlich ausschließlich.
Das ist schon mal gut.
Mhm. Setting der Serie ist in der Nachkriegszeit in Großbritannien, so Mitte 50er Jahre, würde ich sagen.
1952.
Ja, genau. Und dreht sich um, warte, lass mich kurz überlegen, 4 Frauen, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im Bletchley Park gearbeitet haben und da verschiedenste Dinge, so die alle halt rund um die Dechiffrierung und Verschlüsselung und so, was da eben so passiert ist, da Dinge gemacht haben und gearbeitet haben. Und ja, deren Wege haben sich dann so nach dem Krieg verlaufen und ein Serienmörder, der in und um London sein Unwesen treibt, führt die dann wieder zusammen und die bilden dann so eine Art Detektivgang und machen sich an die Aufklärung dieses Falles. Und das ist echt so ein das wiederum ist meine Serie, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil die ist echt auf allen Ebenen gut. Gute Handlung, interessante Charaktere, gute Schauspieler, tolle Serie all around. Gibt leider nicht allzu viele Folgen, weil die nur halbe britische Staffeln quasi machen.
Also eine Folge.
Drei Folgen pro Staffel und die dann aber eine Stunde oder anderthalb lang.
Also so Sherlock-Format, oder?
Ja, so im Sherlock-Format.
Okay. Ja gut, hört sich interessant an.
Ja, ist.
Ich hätte jetzt ein bisschen mehr irgendwie Rechenmaschinen und Codebreaking erwartet, aber
naja. Nee, das passiert halt tatsächlich mehr so in deren Köpfen und so. Die sind halt verschiedene.
Sie haben Turing-Maschinen in den Köpfen.
Ja, die haben alle verschiedene Begabungen. So. Die eine kann sich halt super gut irgendwie Sachen merken und ist halt quasi so ein wandelndes Lexikon. Die andere macht irgendwie Pattern Recognition im Kopf. Und die andere ist irgendwie für Social Engineering zuständig und so.
Also sind sozusagen so normale menschliche Superhelden.
Mhm.
Mhm. Interessant.
Ja.
Und jetzt möchtest du gerne noch einen Film mit Adam Sandler empfehlen?
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das mal passiert, weil ich eigentlich so von den...
Bist du sicher, dass du Lukas bist?
Ja, von den Comedy-Sachen, die Adam Sandler so macht, kein so richtig großer Fan bin. Es gibt so ein paar Sachen, die mir gut gefallen, aber die meisten Sachen waren mehr so lala. Aber jetzt habe ich was gesehen, wo ich mir gedacht habe, hui, Adam Sandler ist ja tatsächlich ein richtig guter Schauspieler. Und zwar war das ein Film, der Rain Over Me heißt, glaube ich.
Die Liebe in mir.
Oh Gott, das ist auch wieder so eine Übersetzungskatastrophe. Ja, ist ein Film, der jetzt schon ein bisschen älter ist. Der ist von 2007 und hat in der Hauptrolle eben auf der einen Seite Adam Chandler und der andere heißt Don Cheadle, spricht man den, glaube ich, den man auch aus verschiedensten Produktionen kennt, aus dem, einerseits zum Beispiel aus House of Lies, was, glaube ich, Chef, du ganz gut fandest, spielt auch eine Hauptrolle. Genau, und die zwei waren, glaube ich, kennen sich aus der Highschool oder so, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, haben sich auch lange nicht gesehen und finden sich dann wieder. Und eben der Charakter, der von Don Cheadle gespielt wird, trifft halt seinen ehemaligen Freund weiß leider überhaupt nicht mehr, wie die Charaktere heißen, deswegen nenne ich sie einfach bei den Schauspielernamen und finde da eben Adam Sandler wieder. Und der hat bei den Anschlägen vom 11. September seine Familie verloren und das Ganze hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen und in so einen psychischen Abgrund geworfen. Und darum entspinnt sich das dann, das Ganze, so dieses Wiedertreffen, neu kennenlernen und irgendwie mit dem Leben klarkommen.
Ich erinnere mich jetzt auch wieder, wenn du das so beschreibst. Ich habe den Film, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn aber nicht in lebhafter Erinnerung behalten. Ich glaube, ich war so mittelbeeindruckt davon.
Mittelbeeindruckt?
Ja. Ja, er rettet so ein bisschen die 9-11-Welle.
Ja, wobei die jetzt halt für mich weit genug weg ist und jetzt auch lange genug still war, so dass ich da also kein Problem damit hatte, das mal da wieder was aus dieser Ecke so zu sehen. Und ich finde es so von dem, was wie Adam Sandler diesen Charakter spielt, schon ziemlich umgeworfen wurde und beeindruckt war. Und ist auch also schon so das Hauptmerkmal und wovon der Film hauptsächlich lebt. Und was ihn dann auch letztlich halt wirklich gut macht.
Cool.
Also ist ein irgendwie, also der Film hat bei mir so bleibenden Eindruck hinterlassen und mich auch irgendwie ein bisschen so nachdenklich zurückgelassen, kurz. Ich fand ihn gut.
Hatte ich in Ruinen zurückgelassen?
In Ruinen, nein. So auch wieder nicht, aber es ging mir schon ein bisschen nahe so. Und ich finde es immer gut, wenn man, oder immer schön, wenn man Filme findet, die schon vielleicht ein bisschen älter sind und irgendwie so übersehene kleine Edelsteine sind, die an denen man sich dann doch irgendwie noch nachträglich erfreuen kann.
Hast du inzwischen mal Vertigo angeschaut?
Nein.
Tja.
Hab ich zu Hause gerade.
Talking about Gems.
Das ist gut. Wollen wir einfach über Our Lord and Savior reden?
Ja, wir haben gedacht, oh, wir sind in Berlin, da gibt's krasse Kinos. Wir machen mal das mit dem IMAX.
Da gibt's krasse Kinos, hat das schon jemand gedacht? Ich bin in Berlin, hier gibt's krasse Kinos. Hier gibt's
krasse Kinos.
Ja. Krasse Kinos.
Ja. Also wir haben hier ein IMAX-Kino. Und
man fühlt sich ein bisschen schmutzig, wenn man da was kauft.
Ja, es ist halt das Sinister. Es ist nicht mein Lieblingskino. Ich habe, glaube ich, das eine oder andere Mal schon Beispiele dafür gegeben, warum. Aber es ist halt eins... Also eigentlich das einzige Kino so in der Gegend, die auch die teuren Filme zum Start in, das ist mir ganz wichtig, im Originalton zeigen. Da ist die Auswahl dann einfach nicht sehr groß. Man kann auch Sachen wie, weiß nicht, The Black Knight, als er rauskam, in Kinos der York-Gruppe beispielsweise schauen, aber das kommt dann halt mit, ja, das geht mit erheblichen Einbußen in Sachen Technik, ja. Einher. Das heißt, wenn man halt wirklich was schauen will, wo es kracht, dann hat man quasi keine Alternative. Und da dachte ich, wenn wir Godzilla sehen wollen, dann wäre das vielleicht, dann würde das in dieses Schnittmuster reinpassen.
Ja.
Also deswegen waren wir jetzt IMAX Godzilla schauen.
Godzilla.
Godzilla.
We are not impressed. Das glaube ich, ich spoilere das jetzt gleich mal direkt am Anfang. Ja, es hat.
Apropos Spoiler, also muss man den Film jetzt überhaupt irgendwie Spoiler warnen?
Erstens
finde ich, ihn sollte niemand schauen müssen im Kino.
Und zweitens, spoilern wir jetzt einfach.
Das ist halt.
Es ist völlig irrelevant, wenn ihr wisst, was passiert, weil es ist im Prinzip schon klar, einfach von Anfang an auch, was passiert so.
Ja.
Also, und es ist auch egal irgendwie. Also, weil wenn man da reingeht, dann geht man da nicht rein wegen der Story. Was man vielleicht auch den Leuten mal erklären sollte, die den Film gemacht haben, dann wäre, glaube ich, auch viel gewonnen schon. Ja, also was man da so sieht, ist, was so passiert, wenn man so einen Film macht, aber nicht weiß, was für eine Art von Film man eigentlich macht und sich einbildet, dass die Leute sich halt für die billig erzählte, unwichtige, klischeehafte, ziemlich bekloppte Familienstory interessieren, anstatt für das CGI-Monster und die Action, die man machen könnte.
Also die wollten halt offensichtlich einfach eine greifende emotionale Geschichte erzählen und zusätzlich einen Godzilla-Film machen.
Sie haben sich bemüht.
Ja, und das hat zur Folge, dass die ersten, ich weiß es nicht, 40 Minuten.
Ist irgendwie, Heisenberg ist irgendwie...
Ja, also aus den Trailern weiß man ja schon, Bryan Cranston spielt mit. So sein erster richtig großer Kinofilm, glaube ich, nach dem Ende von Breaking Bad.
Ja.
Und er spricht ja diesen Trailer dann auch. Das heißt, ich hatte irgendwie angenommen, er spielt da auch eine wichtige Rolle in diesem Film. Aber er ist also bestenfalls eine Nebenfigur, würde ich sagen. Und er verschwindet einfach nach nach diesen 40 Minuten. Also ich hab anschließend gedacht, er hat irgendwie das Drehbuch zu dem Zeitpunkt fertig gelesen und hat sich dann einfach krank gemeldet und ist nicht mehr zu den Dreharbeiten gekommen. Das war...
Fuck this, I'm out.
Ohne Witz, er hat sich unter dem Vorwand irgendwie ein Ticket nach Hause gebucht und ist einfach nicht mehr gekommen. Dann, also das ist die einzige Erklärung, weil er verschwindet auch sang- und klanglos und man erwartet...
Ja, er stirbt auch einfach offscreen, das ist halt auch total gut.
Und
ja.
Man erwartet halt auch immer, dass nochmal irgendwie ein Bezug zu den zur ersten halben Stunde passiert, aber er ist halt auch ein völlig unwichtiger Charakter. Er spielt halt so ein, ich hab's ja schon immer gesagt, Figur, die halt schon mal A, kein gutes Karma haben und B, also halt auch nur ein, also er war halt auch nur, seine Figur war wirklich nur ein Vehikel, um den eigentlichen Filmhelden einzuführen. Der eigentliche Filmheld hat aber, der hat halt auf einen Casting-Call geantwortet. Das Casting-Call war Buff Fredboy, Bully Asshole, und er ist dann aber in den falschen Castingraum gegangen und wurde jetzt blöderweise als unseren Helden für Godzilla gecastet.
Vielleicht kam aus uns einfach niemand.
Was für mich die unerklärlichste, der unerklärlichste Aspekt des ganzen Filmes ist, der Mann hat die Ausstrahlung von der Ofenkartoffel. Er soll offensichtlich das Publikum ansprechen, weil er so ein aufrechter, er hat ein aufrechter Soldat und Familienvater, aber er tötet keine Menschen, ja. Er entschärft Bomben.
Er ist ein guter Soldat. His job is destroying bombs, not dropping them.
Genau, er ist nämlich ein guter Soldat.
Und er rettet Kinder.
Genau, und er mag halt Kinder unheimlich gern. Ja, er ist ein guter Familienvater, wenn er wieder nach Hause kommt, von irgendwo, wo er unsere Freiheit overseas verteidigt hat. Mhm. Und wir sollen mit ihm mitfühlen, und ich habe die ganze Zeit eine ganz, ganz schwierige Antipathie gegenüber dieser Figur gehabt, weil er ist eigentlich unheimlich eindimensional, er ist uninteressant, er ist langweilig, also schmerzhaft langweilig ist er. Er hat keine Charakterzüge, die ihn in irgendeiner Weise interessant machen.
Einfach keine Persönlichkeit.
Er ist mutig und aufrecht.
Er ist ein billiges Klischee von einem Actionhelden ohne jede menschliche oder sonst irgendwie eine interessant machende, also ohne ein Merkmal, das ihn irgendwie interessant machen würde. Und ich bin bis heute nicht, also wir haben es gestern geschaut, mir ist immer noch nicht eingefallen, wie man auf die Idee kommen könnte, den Film an dieser Figur aufzuhängen. Es ist völlig unverständlich. Und er entspricht so sehr diesem Klischee eines blöden Football Quarterbacks, der jetzt jeden Moment mit so einer Jacke mit so Buchstaben drauf um die Ecke kommt und irgend so ein Nerd in so ein Schließfach einschließt. Das in so einer Highschool. Das ist wirklich die einzige Assoziation, die ich die ganze Zeit hatte. Und diese ganze Familiengeschichte, also es gibt zwei quasi, wir beobachten erst die Familie von Bryan Cranston mit seinem Sohn, der dann der Held ist, den ich gerade eben beschrieben habe, 15 Jahre später.
Ja.
Und diese Familiengeschichte ist völlig egal und langweilig und schmalzig und billig erzählt. Und dann gibt es noch diese zweite Familiengeschichte von dem Sohn, der jetzt eine eigene Familie hat und interessiert mich auch überhaupt nicht. Ja, auch diese Familie hat keine Qualitäten, die sie irgendwie interessant machen würde. Sie ist eine langweilige, weiße 0815 Familie aus den USA und der Vater ist ein Soldat und wir sollen deswegen offensichtlich mit ihm jetzt mitfühlen oder ihn interessant finden oder für ihn sein, und all das ist mir, also hat mich einfach überhaupt nicht gepackt.
Ja, vor allem, er hat halt auch keinerlei Bedeutung für die Story dieses Films tatsächlich.
Niemand in diesem Film hat irgendeine Beziehung.
Nobody does make a difference.
Dieser ja, Film Schiss. Könnte ohne jedes menschliche Zutun.
Ja. Daraus würden weniger Leute sterben, wenn die Menschen einfach rausgeblieben wären aus der ganzen Geschichte.
Ja, und ja. Also gut.
Wir schließen uns jetzt im Keller ein und warten, bis es vorbei ist.
Ja, also die Monster, die essen halt gerne Atombomben. Das heißt quasi die Story, ja, sie mögen halt Atombomben gerne. Ja.
Ja, also die Story ist eigentlich, es geht ja gar nicht so wirklich großartig um Godzilla, sondern eigentlich geht es um irgendwelche anderen Tiere, die irgendwie Atombomben essen.
Es gibt irgendwie um komische Kopien von Mothra.
Es gäbe eben keine Atombomben, wenn es keine Menschen gäbe. Insofern sind Menschen schon Bedeutung.
Ich habe gerade mit gedrückter
Räuspertaste.
Ich habe gerade mit gedrückter Räuspertaste geredet. Also insofern ist die Geschichte schon bedeutungsvoll, als dass, wenn es keine Menschen gäbe, dann gäbe es auch keine Atombomben, die die Monster essen könnten. Das ist wahrscheinlich dann die total teite Moral der Geschichte.
Godzilla died for your sins.
Ja, also ja. Es gibt halt keine Monster, wenn wir halt keine Atombomben haben. Aber abseits dessen, also man muss das wirklich nochmal betonen, haben Menschen absolut keine Auswirkungen auf irgendwas, was in diesem Film passiert.
Also ich glaube, es gibt eine einzige Szene, wo man sagen könnte, okay, unsere Hauptfigur tut irgendwas, was so ein bisschen den Ausgang der Serie beeinflusst. Und das ist die Szene mit diesem Tanklaster, wo er irgendwie den Tanklaster anzündet.
Ja, richtig. Er sorgt dafür, dass noch ein paar mehr Leute sterben, weil dann die Monster erst richtig sauer sind.
Ja, er macht sie richtig wütend und dann, ja, Dinge.
Ja, also ich verstehe wirklich nicht, was da in diesen Meetings, in den Story-Meetings, was da eigentlich passiert ist. Also so, wir erzählen jetzt so eine Vorgeschichte mit dem Atomkraftwerk, damit wir dann den Sohn einführen.
Nee, das ist wichtig, weil die Leute haben sofort eine emotionale Beziehung dazu, weil alle erinnern sich an Fukushima. Das war furchtbar, ja. Das
Welt war schlecht.
Ja, es war schlimm, ja. Das heißt, da können wir uns quasi Exposition sparen, weil alle wissen schon, dass sie sich jetzt schlecht fühlen müssen. Das genau. ist die Idee, glaube ich, gewesen. Mhm. Deswegen gab es dieses Atomkraftwerk in Japan. Also
an der Küste.
Das ist ja schon mal mutig, ja. Das hab ich ja, glaube ich, bei unserem Pacific Rim Review gelobt, dass es halt nicht in den USA spielt, sondern dass sie woanders hingegangen sind. Ist jetzt hier auch so. Also der erste Teil des Films spielt in Japan, wo besagtes Atomkraftwerk an der Küste steht. Und das ist natürlich nett, weil es halt offensichtlich eine japanische Erfindung, das Ganze und so. Dann ist aber noch nicht erklärlich, warum außer eines Quotenasiaten, also sämtliche Sprechrollen durch Amerikaner besetzt sind. An einer Stelle dieses Films, gleich nachdem dieses Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist,
auch taucht, so, natürlich in Führungspositionen und
taucht,
so.
Taucht ja. dann plötzlich ein amerikanischer Armeegeneral auf.
Team America World Police.
We're taking over.
Und gibt Leuten Befehlen und du fragst dich, was ist jetzt passiert? Weil da gab es so eine kurze Einblendung, so irgendwie 15 years later oder sowas. Nee, das stimmt gar nicht, das war noch vorher, oder? Wann tritt er denn auf?
Der General ist ja, glaube ich, erst später.
Ja, genau. Aber ja. Erst kommt dieses Ding 15 years later und dann kommt dieser General und mein erster Gedanke war, okay, sagen Sie uns jetzt gerade, dass die Amerikaner in der Zwischenzeit irgendwie Japan annektiert haben oder ja. dass die Amerikaner jetzt quasi die Japan kontrollieren. So, warum ist der da und was hat der da verloren und warum fängt er an, Leuten irgendwie Befehle zu geben und warum ist die Message, die wir jetzt gerade die wir gerade eingetrichtert bekommen sollen, offensichtlich, dass das Militär mal wieder da ist, um die Welt zu retten. Und es gibt genau eine Figur, die mit einem Asiaten besetzt ist.
Ja, und der ist halt mit der Mysterious Asian Man, der so daneben steht, irgendwie so guckt, als hätte er irgendwie
der im Schock geschockt und hilflos gucken muss.
Dazed and confused. Ja, und dann sagt er so Sachen wie It is hunting.
Genau, he's on the hunt.
Und das ist ein gutes Beispiel für die Qualität der Dialoge. Weil wenn ihr noch nicht verstanden habt, was jetzt riesige Monster, die alle in eine Richtung, ja, quasi aufeinander zu oder hintereinander her, ja, man sieht das auf einer Karte. Und wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, wenn dann der mysteriöse asiatische Mann sagt, sie jagen sich, ja, dann kannst du dich darauf verlassen, dass anschließend eine andere Figur in diesem Film fragt, was meinst du damit? Sie jagen sich? Ja, und dann wird es dir nochmal erklärt, genau. Dann wird es dir nochmal erklärt für den Fall, dass du es noch nicht verstanden hast, dass sie sich jetzt jagen. Ja.
Das ist für den Fall, falls du nach dieser Aussage so reinguckst wie die Kinder in dem Film.
Ja, alle Kinder in diesem Film schauen völlig apathisch und verwirrt.
Das ist vielleicht auch eine subtile Message, dass die Kinder in dieser Welt zu viel Ritalin verschrieben kriegen und alle ruhig gestellt werden oder so.
Also in Wirklichkeit ist es dystopische Science Fiction und wir merken das einfach alle nicht.
Also alle Kinder in diesem Film schauen verwirrt und desinteressiert und apathisch, alles in einem. Also es gibt diese Szene, jemand nimmt irgendwie so ein Kind auf den Arm und sie rennen dann, glaube ich, ist das diese Szene, wo sie vor dieser Welle wegrennen?
Ja.
Du meinst die mit dem Hund?
Die mit dem kleinen Mädchen, das und dann so, das dann so das Meer anguckt.
Daddy, genau. Daddy.
Ja, und sie rennen dann quasi vor irgendwas weg und wir sehen dann ganz lange, so 5 Sekunden oder so, dass das Kind, wie es halt quasi auf die Gefahr zuschaut, also die Gefahr anstarrt, aber sie schaut quasi so, als würde sie gerade drüber nachdenken, was es zu Abendessen gibt. Und alle Kinder in diesem Film sehen genau so aus.
Also genau, oder der kleine Junge, der im Fernsehen sieht, wie Dinosaurier, also Urzeitmonster, irgendwie San Francisco zerlegen oder Las Vegas.
Ist aber nicht besonders beeindruckt von dieser ganzen Geschichte. Ja.
Cool.
Dinosaurier.
Ja. Look, Mommy, Dinosaurs.
Vermutlich, weil halt, als sie die Szene gefilmt haben, der Inhalt dieses Fernsehers noch nicht produziert war. Das heißt, sie haben da irgendwie ein grünes Tuch davor gehängt und ihm jetzt gesagt, dass es spannend ist. Und er war halt offensichtlich nicht so beeindruckt von der Geschichte, wie sie es ihm spannend machen wollten. Also nur ein weiterer Aspekt dieses Films, der mich wirklich in Fragen zurückgelassen hat.
Ich finde es ja sehr schön, diese Redundanz, wo sie erklären, wie der Name Godzilla, he is the god of monsters. We called him Godzilla, the god of monsters.
Oh, ja.
The Alpha Predator.
Und dann gibt es noch weitere fantastische Szenen, die man eigentlich wirklich alle auch hervorheben müsste. Es gibt zum Beispiel eine fantastische Szene in so einem Atommüllendlager der Amerikaner. wir haben schon erzählt, die Monster, die
essen knabbern, Atombomben.
Die knabbern gern Atombomben und Atommüll. Ja, essen halt Strahlung und das wird auch ganz toll
erklärt. Deswegen haben wir was ganz Kluges gemacht. Wir haben das Dinosaurier-Ei genommen und es neben die Strahlung gelegt.
Ins Endlager.
Genau. We put it where we put all our atomic waste.
Aber wir müssen wirklich sagen, also sie haben sich Mühe gegeben, die ganze Geschichte in einen historischen Kontext einzubetten. Wir erfahren beispielsweise, Entschuldigung, wenn ich nur eine Räuspertaste hätte, dass es halt schon sehr lange diese Monster gibt und dass die Menschheit sie bekämpft, dass beispielsweise diese ganzen Atomwaffentests, die Menschheit halt gemacht hat, in Wirklichkeit halt
waren gar keine Tests.
Das waren halt die Versuche, diese Monster zu besiegen, ja, mit Atombomben, was halt schon mal eine fundamental geniale Idee ist, wenn man weiß, dass sie sich halt von radioaktiver Strahlung ernähren.
Das fand ich auch so gut, wie sie das später nochmal erklären. But this bomb is bigger.
genau. Ja, das sorgt dann natürlich dafür, dass sie dann...
Ja, irgendjemand stellt ja diese Frage.
Ja. Die Antwort ist, die Bombe ist halt jetzt größer. Ja.
Genau, die Bombe ist jetzt größer und deswegen wird sie es jetzt töten, weil sie ernähren sich nicht länger von Radioaktivität anscheinend. Oder doch?
Ja doch, aber, we kill them with the blast.
Genau, also die Druckwelle wird jetzt dann so gewaltig sein, dass es das, was noch nie funktioniert hat, wird jetzt funktionieren.
Jetzt lass mal den Chef die Story zu Ende erzählen.
Sorry.
Bin mir gar nicht sicher. Ah ja, genau, ich war beim Atommüllendlager, genau. Also die knabbern halt gerne Atombomben und deswegen suchen sie halt Atombomben und essen die dann oder halt radioaktiver Müll halt, egal. Jedenfalls, wir kriegen dann so eine geile Hinführung. Wir sehen dann so ein Tor und das wird dann geöffnet für so einen Militärkonvoi und dann fährt der Militärkonvoi dann in so ein Gelände rein. Das ist offensichtlich in einen Berg reingebaut. Und dann machen die Wachen so ein Tor auf und dann springen da so
Soldaten.
Genau, so Soldaten in so ABC-Schutzanzügen raus und machen natürlich geile militärische Sachen und ducken sich und haben Maschinengewehre im Anschlag und dann kontrollieren sie so diese Stahltüren, hinter denen dann offensichtlich so diese
Fässer.
Genau, dieser Müll lagert, das sind so dicke Metalltüren, dann machen sie so einen Schieber auf und gucken rein, dann schreien sie clear und dann machen sie es wieder zu und dann gehen sie zum nächsten. Und diese Szene endet dann damit, dass sie diesen Schuber ausmachen, dann kommt so ein helles Licht rein und du fragst dich, wow, was ist passiert? Strahlt das jetzt? Also ist das jetzt quasi, also ist, das habe ich nämlich noch nicht verstanden. Ich dachte, das ist quasi die Story. Man sieht halt, das strahlt, weil es halt weißes Licht, aber es war es gar nicht. Er macht dann diese Tür auf und da ist dann halt so ein Krater in so der Größe einer Kleinstadt dahinter, ja. Also es kommt dann so eine Luftaufnahme, dann fliegt so ein Helikopter rüber, das heißt, man sieht, es muss ein Kilometer Umkreis sein oder sowas. Ja?
Verwüstung.
Und diese Vorstellung, die hat mich halt fast zum Weinen gebracht vor Lachen, ja? dass sie halt vorne irgendwie so ein Tor aufmachen für die und keine 30 Meter hinter muss irgendwie quasi das Ende der Welt stattgefunden haben, dass halt ein Kilometer großer Krater da ist, wo einer dieser Räume mal war und das ist halt keinem aufgefallen, bis sie diese Türe aufgemacht haben.
No, we did not notice this.
Ja, so diese Wachen rauchen halt vorne ein und hinten muss offensichtlich gerade irgendwas so mit Megatonnen Einschlagsgewicht eingeschlagen sein.
rein und wieder rausgeschlichen.
Ja, und wieder rausgeschlichen. Ohne dass ihn jemand gemerkt hat.
Ich glaube, diesen Effekt mochten die ganz gern. Das hatte man auch in der
Intro. Ja, große Krater ist total gut.
Mhm. Also in der Intro-Szene hatte man ja genau das Gleiche. Da sind die ja auch irgendwie, oh, hier ist irgendwie das Bergwerk abgesackt. Wir laufen jetzt mal durch die Gegend und dann hören sie irgendwo einen Helikopter fliegen. Und dann sieht man ein Luftbild und sieht da halt irgendwie auch kilometerbreiten Krater, der hin zum Meer führt.
Mhm. Das dauert immer sehr lange, bis sie sowas dann sehen.
Das ist davor niemandem aufgefallen, dass der irgendwie kilometerlang Landstriche einfach vernichtet wurden.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass dieser Helikopter, den wir gleich da in dieser ersten Szene sehen, dass der diesen Namen dieser Geheimorganisation ganz groß drauf gedruckt hat, die das Geheimnis von Urzeitmonstern quasi bewahren soll?
Die hatte doch Monarch. Nee, oder?
Monarch. Genau. Sie ist Monarch und das finde ich halt großartig, weil das Problem, das halt Geheimorganisationen unheimlich oft haben, ist halt, dass das Branding nicht so gut ist, wie es sein sollte. Deswegen finde ich das sehr begrüßenswert, dass sie jetzt einfach ihren Namen überall quasi draufdrucken, damit Leute auch was damit anfangen können mit ihrer Geheimorganisation. Das hat mir sehr gut gefallen.
Auch so ein Plotpoint, der eigentlich so völlig sinnlos in diesen Film eingebaut ist. Warum ist da genau, warum gibt es die überhaupt? Warum reden wir überhaupt darüber? Warum kriegen wir eine Präsentation über diese bekloppten Monster?
Ja, genau, da haben sie sofort mit Kent Videomaterial eine Präsentation für alle Umstehenden bereitgestellt.
Wir haben da mal was vorbereitet.
Um jetzt mal das komplette Setting einzuführen, damit man da nicht irgendwie den Hörer anstrengen muss, den Zuschauer.
Genau, also Quarterback wird dann quasi ohne viele Umschweife auch direkt quasi eingeweiht jetzt in das größte gehütete Geheimnis der Menschheit. Er ist dann aber unbeeindruckt.
Ja, vor allem einfach aus gar keinem guten Grund. Er ist halt einfach nur so dabei. Ja. Mein Vater war irgendwie
genau, cool. Wir brauchen ihre Hilfe. Ja, genau. Weil, warum?
Hat er ihnen irgendwas verraten? Irgendwelche geheimen Tipps?
Genau. Nö, eigentlich nicht.
I don't remember, I was not listening.
Oh. Der hat ja schon ein bisschen was gesagt, aber ich war damit beschäftigt, beleidigt zu sein.
Ja, genau. Aber in dem Meeting bekommt er ja dann schon gesagt, dass er halt quasi eine vitale Aufgabe zu erfüllen hat. Ja? Und was macht er? Dann geht er erstmal quasi in den nächsten Linienflug buchen nach
da, wo die halt die nächste Action-Szene ist.
Genau, nach Hawaii und geht dann erstmal irgendwie einem Kind helfen, das blöderweise seine Eltern verloren hat. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie wichtige Aufgaben zu tun hätte, die vielleicht halt noch wichtiger sein könnten als ein Kind, das blöderweise in den Zug eingestiegen ist, während seine Eltern am Bahnsteig noch stehen. Das ist jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, eine Krise von unvorstellbarem Ausmaß, aber er bleibt dann natürlich in diesem Zug jetzt und hilft diesem Kind statt seinen verfickten Flug irgendwie zu bekommen.
Genau,
weil
Mothra irgendwie die Stadt zerlegt.
Ja.
Schon alles sehr anstrengend auch.
Ja, und da passiert dann in diesem Zug.
Es passiert wieder zufällig passiert genau da, wo er gerade ist, dann auch die nächste Action-Szene.
Ja, taucht plötzlich dieses Monster wieder auf, so ein Zufall. Und macht eins der nächsten Dinge, weil wir haben ja schon gelernt, wir finden Science voll gut. So die Wissenschaft und die essen irgendwie Strahlung und wir haben wissenschaftliche Erklärungen für alles. Und weil die ja Strahlung essen, machen die nämlich auch gleichzeitig EMPs.
Weil das machen Atombomben ja auch.
Genau.
Ja.
Und deswegen irgendwie random, immer wenn sie in der Nähe von Militär oder größeren Städten sind,
dann stampft einer mit so einem Bein auf die Erde, ja, und dann geht so eine Druckwelle weg.
Und genau, dann macht so zup.
Ja.
Und dann ist Licht aus.
Genau, dann ist Licht aus.
Und dann ist halt Licht aus.
Und die ganzen Flugzeuge fallen vom Himmel.
Und die sofort. Und dann hört plötzlich Strömung auf zu funktionieren und Luft gibt es auch nicht mehr und dann fallen die Flugzeuge vom Himmel.
Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn so ein Flugzeug gegen eine unsichtbare Wand fahren würde und dann halt einfach aufhört zu fliegen und dann so senkrecht nach unten taumelt. So funktioniert das da.
Genau.
Und genau dieser EMP, muss man noch ganz kurz sagen, also der funktioniert halt so. Manchmal funktionieren Autos dann noch, wenn es für die Story gut ist, aber eigentlich funktionieren Autos dann nicht mehr.
Ja.
Das ist quasi...
Das sind die analogen Autos, weil wir haben gelernt, die analogen Dinge, die funktionieren nach
zum Beispiel,
dem EMP noch.
Zum Beispiel zufällig haben sie noch so ein paar Zünder für Atombomben übrig, die mit Getriebe mit Zahnrädern funktionieren.
Genau. Also wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wie analog aussieht, der Film verrät euch, es sind immer Zahnräder involviert. Genau, dann bauen sie eine analoge Atombombe, was wie gesagt schon mal eine super Idee ist, wenn man Monster besiegen will, die halt sich von Strahlung ernähren.
Ja, die sprengen sie dann weg.
Mhm, genau.
Ja, in der Druckwelle.
Genau, und gibt es dann einen Plan B. Also wenn quasi Plan A nicht funktioniert, dann fahren sie diese Atombombe halt möglichst weit raus aufs Meer. Und dann fragt einer von diesen Figuren, die dann im Raum sind, so, was passiert, wenn es also nicht klappt? Und dann erklärt er, dann fahren wir die Atombombe so weit, wie es geht, nach draußen am Meer. Also das Team steht dann da und der Leader sagt dann, wir fahren dann so weit, wie es geht, nach draußen ans Meer, damit es dann da detonieren kann. Ja? Und wer es da noch nicht verstanden hat, was der Plan ist, dann holt er dann unseren Quarterback nochmal zurück und erklärt ihm halt.
Du siehst aus, als könntest du das nochmal hören.
Ja, und erklärt ihm halt, für den Fall, dass er es noch nicht verstanden hat, ja, also die Stakes sind enorm high, weil wenn es halt nicht funktioniert, dann musst du mit dieser Bombe aufs Meer rausfahren. Und wir können dich dann da auch nicht retten, ja. Das heißt, es wird jetzt spannend, ja. Wir können dich nicht retten, falls du es noch nicht verstanden hast, dass du
mit der Bombe. Wenn du die Bombe nicht entschärfen kannst.
Genau, wenn du mit der aufs Meer rausfahren müsst, dann können wir dich halt nicht retten, ja. Also, das ist so, also es ist super gemacht. Es ist wahnsinnig subtil in der Situation auch. Ich habe mich sofort auch, also emotional und spannungstechnisch sehr gebunden gefühlt, nachdem jetzt jemand erklärt hatte, dass sie halt mit dieser Bombe aufs Meer fahren mussten und dann auch nicht mehr gerettet werden können. Also es hat mir sehr gut gefallen, die Szene, muss ich sagen.
Ja. Und Achtung, Spoiler, am Ende wird er doch gerettet.
Ja.
What is the extraction plan? There is no extraction plan.
Genau.
Ja. So we made one up.
Ja.
Ja, und dann kommt die einzige coole Szene in dem Film, dann lesen sie aus der Bibel vor und dann fallen die Erzengel vom Himmel und dann in die Hölle.
Ja.
Und das sieht super cool aus.
Ja.
Und dann passiert wieder irgendwelcher Unfug und dann ist der Film vorbei.
Ja, zwischendurch gibt es dann noch irgendwie so eine nette Szene, wo plötzlich Godzilla blaues Feuer spuckt.
Das ist der geilste Moment.
Ja, ohne Scheiß.
Und das zeigt auch ein bisschen, was der Film halt hätte sein können, wenn er halt nicht versucht hätte, eine total banale Story zu erzählen und zu glauben, dass es total dicht und toll und interessant ist, was sie gerade machen. Wenn sie halt einfach nur gesagt hätten, und das wäre total gut gegangen, weil dieser Film, der ging 2 Stunden und 3 Minuten. Und der Film hat nicht annähernd, also storytechnisch, das Gewicht, um eine Länge von 2 Stunden und 3 Minuten zu rechtfertigen. Also nicht
annähernd. Das ist im Prinzip so ein Sitcom-Plot so. Papi kommt nicht nach Hause. Ach, jetzt ist der Großvater verhaftet worden. Jetzt fahren wir mal hin, schauen mal.
Also eine Sitcom könnte nicht ironiefrei eine Story dieser Tiefe erzählen, ohne sich selbst zu schämen. Und deswegen wäre halt mein Vorschlag, man hätte das einfach alles auf dem Schneideraum, auf dem Boden liegen lassen müssen und halt einfach wirklich nur komprimiert diese Szenen zeigen, die gut sind an diesem Film. Das ist nämlich, wenn sich Monster halt einfach gezielt aufs Maul halten und wenn Godzilla anfängt, eine Shadow Flame zu casten.
Ja.
Und das ist halt großartig. Das ist wirklich eine super Aktion. Ja. Aber das zeigt halt, dass der Film auch keine Ahnung hat, was er halt sein sollte. Und was er halt sein sollte, ist halt ein augenzwinkerndes
Action-Spektakel.
Genau, ein Action-Spektakel. Ich meine,
wir wollen
hier Godzilla sehen und wir wollen halt idealerweise noch Godzilla sehen, wie er halt Mothra aufs Maul haut.
Mhm.
Und das sind die Momente in dem Film, wo die halt gut sind. Und alles andere ist halt leider also von einer atemberaubenden und für mich absolut nicht nachvollziehbaren Schlechtigkeit. Also, da muss es doch Leute gegeben haben, die da in einem Raum saßen und die allen Ernstes der Ansicht waren, dass dieser Witz von einer Story und diesen Figuren, zu denen man keine Beziehung hat, weil sie auch keine interessanten Merkmale haben, weil sie auch nichts verkörpern, außer halt ein
doch generische die Freiheit und Amerika.
Fuck yeah.
Ich weiß gar nicht, aber die sind doch nicht, also es ist noch nicht Unfreiheit, es ist halt, also die wollen halt
Monster.
Ja.
Godzilla ist im Prinzip der sympathische Charakter in diesem ganzen Film, weil he doesn't give a fuck, er kommt da einfach rein.
Freiheit
und prügelt sich.
Freiheit genau. Impliziert aber, dass die Monster irgendwie sowas im Ziel, also sowas quasi planen würden, wie die Menschheit zu vernichten oder die Menschheit zu versklaven oder zumindest Amerika irgendwie zu besiegen, aber das ist ja gar nicht so. Denen sind die Menschen eigentlich völlig egal.
Die wollen einfach nur Atomkraftwerke naschen.
Die wollen halt gerne Atombomben futtern und halt Babys machen und dann.
Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil die, also ich meine, der wurde ja dann auch benutzt, um den ganzen Atommüll in diesem Atomkraftwerk auch einfach wegzuessen.
Ja.
So, das hat dann auch gar nicht mehr gestrahlt.
Ja.
Das heißt, vielleicht hätte man die sogar noch gebrauchen können.
Ja, also ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich wirklich so. Die könnte man eigentlich benutzen, um die Sünden der Menschheit zu entsorgen. So die ganzen Reste aus dem Kalten Krieg und die ganzen Atomkraftwerke. Lasse doch einfach mal alle aufnaschen, geht da weg aus diesem Gebiet, wartet, bis es wieder strahlungsfrei ist und hey,
Godzilla died for your sins. Baut denen doch ein cooles Nest auf irgendeiner Südseeinsel oder auf
einen Themenpark.
Ja,
das ist eine gute Idee, eine Insel und wenn, das könnte man irgendwie nennen so. Irgend so ein Park müsste das sein.
Genau. Aber wo wir es jetzt gerade davon hatten, wie der Film hätte sein sollen, da kann man einfach mal kurz sagen, so letztes Jahr gab es einen Film, der war ganz ähnlich.
Ja, Compare and Contrast Pacific Rim und Godzilla. Ja, Pacific Rim ist, wie man so einen Actionfilm macht und Godzilla ist so, wie man ihn nicht macht. Ja. Weil ich habe auch ehrlich gesagt erwartet zwischendurch, dass sie jetzt noch die großen Kampfroboter bauen, weil dann wäre der Film einfach 300% besser geworden plötzlich.
Ja, habe ich mir immer gewünscht, sie sollten jetzt einfach so einen Schnitt machen und dann fahren wir mit so einer Kamerafahrt in so ein unterirdisches Ding und da sollte halt einfach so ein riesiger Roboter stehen.
Wir haben das schon die ganze Zeit gebaut.
Ja, vor allem, weißt du, wir wissen seit den 50er Jahren von diesen Dingern, haben aber uns an nichts überlegt, wie wir die effektiv bekämpfen können.
Ja doch, mehr Atombomben. Mehr Atombomben, weil es so gut funktioniert hat bisher.
Ist auch super.
Größere Atombomben.
Genau, und ich habe halt die ganze Zeit gehofft, sie steigen jetzt in so einen Roboter ein und dann schauen wir einfach einen besseren Film, nämlich Pacific Rim, ab zu diesem Zeitpunkt dann.
Die zweite.
Ist aber nicht passiert, leider. Ist nicht passiert.
Also man muss jetzt nochmal sagen, also was uns stört jetzt gar nicht so, dass es jetzt nicht so besonders intelligent ist, weil das ist völlig okay für die Art von Film. Uns stört, dass er versucht, irgendwas zu tun, was er halt einfach nicht tun sollte.
Ich meine, die ganzen Godzilla-Filme davor, die waren ja auch irgendwie nicht besonders intelligent in der Story und die hatten eigentlich auch keine große Story, aber die hat man halt geguckt, weil es irgendwie interessant war, sich Monster anzugucken, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. So habe ich sie zumindest in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, wie seht ihr das?
Ich könnte mich mit dem Film halt mit allem anfreunden, was sie versuchen, aber sie sollten halt nicht eine Story dieser Qualität schreiben und dann allen Ernstes glauben, dass sie genug Gewicht hat, um den Film halt über eine Stunde, also ich weiß nicht, allein diese Exposition hat bestimmt 45 Minuten
oder so. Ja, vor allem, es wird ja auch nichts Intelligentes dabei expositioniert, außer
nein.
Godzilla. The Alpha Predator, the God of Monsters.
Habt ihr eigentlich dieses Setting, was die versucht haben, einem zu erklären, verstanden?
Ich hab's einfach auch, es war auch irgendwie alles nicht so besonders gut durchdacht, hatte ich das Gefühl.
Ja, nee, das war irgendwie, also ich hab jetzt nicht verstanden, wie sich Mothra fortpflanzen soll, weil zuerst sind das irgendwelche Sporen, die im Atomkraftwerk leben.
Ja, sind eigentlich Parasiten, die in Urzeitmonstern gelebt haben und dann Sporen ablegen.
Genau, aber dann legen sie plötzlich Eier, die sie dann um so eine Atombombe rumwickeln und
Stop talking!
Ich versteh's nicht.
Just stop.
Ich meine, vielleicht sind sie so verstrahlt, dass sie so hart mutieren, dass sie dann plötzlich ihre komplette Art der Fortpflanzung verändern, aber es hört sich jetzt nicht so realistisch an.
Ja. Abgesehen davon, das US-Militär ist auch schon ein sehr lustiger Verein. So, du läufst da einfach hin, sagst, hallo, ich bin Sergeant bla 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 und ich bin professioneller Bombenentschärfer.
Genau, und plötzlich setzen sie dich auf den Zug und sagen, du hast die Bombe, es ist dein Job, mach.
Vor allem ist es der einzige Bombenentschärfer weit und breit.
Genau, es gibt keinen anderen auf der Welt.
Ich bin Spezialist in analogen Atombomben.
Stimmt, das war, weil es eine analoge Bombe ist.
Ja. Und sie fahren ja dann auch diese Megatonnen-Atombomben. Ja, die fahren sie dann auf einem Zug quasi an diesen Ort, wo sie sie dann halt zur Detonation bringen wollen.
Vielleicht.
Ja, genau, vielleicht. Und dieser Zug wird halt quasi von fünf Soldaten bewacht. Kann man, glaube ich, so
ungefähr
sagen.
So.
Ja, von fünf Soldaten und keine Hubschrauber oder so.
Also, Sergeant Ramirez und Brody.
Also an jeder Ecke dieser Rakete steht quasi ein Soldat und schaut auf diesem Zug drauf.
Mit einem Maschinengewehr, weil wir wissen, dass die super gut funktionieren gegen die Monster, die so groß sind wie Hochhäuser.
Genau, und dieser Zug, der fährt dann da und irgendwann ist dann halt, fährt er halt über eine Brücke und dann ist halt die Brücke kaputt und dann fällt er halt runter. Also das ist quasi die Story und das ist halt super gut durchdacht. Also Es scheint mir vielleicht auch eine Nachricht zu sein, die da dahinter steckt, dass das halt die Form ist, wie halt Atomraketen transportiert sein sollten. Also auf keinen Fall irgendwie noch eine zweite Lok vielleicht 50 Meter vorausstellen, dass mal schauen, falls die halt runterfällt, zum Beispiel
nicht weiterfahren,
weil keine Brücke mehr da ist oder so, dann können wir vielleicht noch anhalten oder so. Also das ist jetzt kein Aspekt, der denen eingefallen wäre.
Finde ich besonders
oder so.
Interessant, wenn man bedenkt, dass man sich eigentlich die ganze Zeit vorkommt, als wäre man in einem Werbefilm der US-Armee.
Aber eigentlich
gar keinen so guten Eindruck hinterlassen.
Also die das Sponsoring muss enorm gewesen sein, da bin ich mir relativ sicher, weil die Menge an in Formation stehenden, fahrenden Flugzeugträgern und F-16s und dergleichen, das sprengt, also das sprengt schon fast Independence Day-Maßstäbe.
Aber ich glaube, es war einfach schon auch elaborate Trolling, was sie da veranstaltet haben, weil das US-Militär, was sie so zwischendurch machen, ist halt irgendwie mit so Raketen so auf Schulkinder schießen. Das ist so eine der Dinge, die sie zwischendurch machen.
Ja, aber das sind dann halt Fehler. Also jeder Angehörige des Militärs ist ja erstmal also mit besten Intentionen ausgestattet, aufrecht und kompetent. Also das ist jetzt erstmal das und dann werden schon Fehler gemacht, ja, weil zum Beispiel, wenn halt eine Riesenwelle ist, aber halt ein Feuersignal kommt, dann schießt es halt aus Versehen auf eine Brücke, wo halt ein Schulbus draufsteht oder so.
Das könnte man auch nicht voraussehen.
Nee, das könnte man jetzt schlecht voraussehen, aber grundsätzlich, das macht ja dann niemand. Also das ist halt ein Schiff, das schießt dann auf eine Brücke. Das Personal, ja, also die Menschen, die wir sehen, die sind alle qualifiziert, aufrecht.
Cool irgendwie. Super. Naja, nicht wirklich.
Doch, schon cool, weil die sind auch alle so Special Forces und haben so coole Uniformen mit so Camo-amerikanischen Flaggen drauf überall und haben so Rucksäcke mit 100 Klettverschlüssen dran und
so
und
wie Lukas quasi.
Und shit, also das ist schon super cool alles. Aber wenn Fehler passieren, dann ist das quasi immer so amorph. Dann ist es halt ein Hubschrauber, der irgendwo hinschießt, wo er nicht hinschießen sollte. Oder ein Flugzeug, das halt abstürzt. Da sehen wir dann aber niemanden, dem das passiert. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil dann sehen wir auch nicht, wenn zum Beispiel jemand stirbt, der halt. Also, du kannst Heldengeschichten wunderbar erzählen, indem du halt die menschliche Seite der Helden erzählst und halt die Opfer aber halt. Also nicht menschlich gemacht.
Stirbt eigentlich überhaupt irgendjemand on screen in diesem Film? Ich glaube nicht, oder?
Mothra.
Ja, ein Mensch.
ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar so, dass da fallen tausende Flugzeuge vom Himmel und die Leute, die stürzen dann quasi mit ihren Fallschirmen in eine Stadt, die gerade zusammenfällt, aber da passiert irgendwie keinem was. Die landen alle und dann ist alles.
Man sieht
happy.
Schon mal Körper fliegen, aber jetzt nicht so, dass irgendwie ein Gesicht zu erkennen wäre oder so. Man sieht schon, dass da offensichtlich gerade Menschen sterben, aber halt wieder auch nicht so, dass es jetzt, sagen wir mal, eine menschliche Tragödie darstellen könnte oder so. Das ist halt, passiert halt.
Ja. Auch sehr interessant fand ich, dass es dann irgendwie Stellen gibt, wo dann diese Monster besonderes Interesse an irgendwelchen unwichtigen Charakteren haben zu scheinen.
Ja, jeder muss halt mal dem Monster in die Augen schauen.
Genau, bevor sie dann irgendwie abgelenkt werden und wieder weggehen. Also es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Szenen, wo irgendwie Mothra oder Godzilla irgendwie mal kurz den Brody killen will, weil Mothra weiß plötzlich, dass er die Eier frittiert hat.
Das ist immer das Äquivalent zur Exposition mit Bond-Bösewichten. Ja. Also er hat quasi unseren Helden und er verlängert dann quasi noch die Hinrichtung, weil sie halt noch eine wichtige Szene brauchen. Also Mothra hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade mehrere Großstädte und eine Insel in Schutt und Asche gelegt, aber um dieses Boot mit der Atombombe drauf, da stehen jetzt noch 2 Leute oder 3 Leute drauf und schießen mit Maschinengewehren auf ist und deswegen weicht es jetzt immer wieder zurück, weil es offensichtlich ganz doll wehtut oder so.
Ja, das ist wichtig. Das ist quasi Mothra, die jetzt irgendwie dem Protagonisten ihren bösen Plan erklärt.
I'm going to eat this bomb.
Genau, and feed it to my children. ja.
Also ist gar nicht mal so gut, können wir, glaube ich.
Gar nicht mal so gut, aber also ich habe auch schon lange nach einem Film nicht mehr so einen Lachflash gehabt. Also das muss ich schon auch positiv sagen, weil so diese ganze Godzilla Died for Your Sins Nummer fand ich schon auch einfach sehr amüsant.
Ja.
Oh, we found our new superhero.
Haben wir schon
vielleicht kann er bei den Avengers mitmachen, wenn Good Guy Godzilla oder so. Ja.
Haben wir eigentlich schon ausreichend über Mystical Asian Man geredet, weil ich verlange, also wenn auch immer das jetzt jemand hört, ich verlange so einen Supercut, sobald das entsprechende Material bereitsteht, von sämtlichen Szenen, wo er einfach nur ins Bild reintritt, von rechts oder links oder hinten. Ja?
Und einfach so guckt.
Und so offscreen guckt und so einen nachdenklichen
philosophischen
und so ein bisschen so einen mystischen Gesichtsausdruck bekommt, ja, und dann so, nachdem sich dann eine der anderen Figuren nach ihm umdreht und ihm eine Frage stellt, dann so einen One-Liner gibt, so.
He is hunting.
Ich glaube, dass das alleine ist, ist ein Supercut wert.
We call him Godzilla.
Godzilla. Ja, oh Jesus, das war Muto. Das ist auch schön, dass du das nochmal reingepacet hast. Massive Unidentified Terrestrial Organism. It is however no longer terrestrial.
It is airborne.
Das ist auch das, was terrestrial heißt. Ist auch.
Ja. Ja. Das musst du nochmal erklären.
Ja, also wirklich einfach vielleicht nochmal Pacific Rim angucken. Das ist einfach.
Best 15 bucks ever spent in an IMAX-Movie. Not. Mhm. Ja, war nicht so geil. Hätten wir mal X-Men geguckt.
Ich glaube, der ist auch nicht so gut. Das Internet sagt auch, das wäre nicht so gut.
Ja, tragisch.
Aber das Internet sagt interessanterweise, dass Godzilla gut sei.
Also der hat irgendwie...
Es gibt manche Leute, die sehr begeistert sind.
Ich glaube, es gibt manche Leute, die sich da auch sehr gerne so vorstellen würden, dass es einfach ein guter Film ist, weil das schön wäre, wenn es ein guter Film wäre. So. Weil dann wäre mal wieder so eine alte Franchise wiederbelebt mit neuen CGI, moderner CGI und total toll.
Außerdem spielt Walter White mit. Das also muss gut sein.
Die Kritiker sind sich relativ einig. Ich glaube, das sind so, weiß nicht, 73 auf Metacritic oder so.
Ja, also, das ist eben 7,3 an der IMDb.
Also bei einer 73 auf Metacritic muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt nicht diesen Film erwartet. Das war ein verwirrtes und über weite Teile irrelevant und langweilig und schmalziges Machwerk mit Action-Szenen, die aber für sich genommen das halt nicht rechtfertigen, weil der Film halt so völlig verwirrt und inkonsistent ist in dem, was er tut.
Ja, er ist sich halt unklar darüber, was er eigentlich will und was er tut und warum er das tut, und das ist halt immer sehr schwer bei solchen Filmen, weil die müssen eigentlich sehr genau wissen, was sie machen wollen so und wie sie das machen. Und das ist halt so, ja, wäre doch cool, wenn wir jetzt noch eine Story hätten und nicht nur Monster. Aber ja.
Der größte Vorwurf ist, dass der Film offensichtlich glaubt, dass er eine interessante, emotionale, menschliche Geschichte zu erzählen hat, und das ist offensichtlich nicht der Fall.
Ja, also ich meine, jetzt so die üblichen Beschwerden brauchen wir gar nicht jetzt irgendwie, also dass es keine Frauen gibt, die irgendeine Rolle haben oder so, das brauchen wir gar nicht sagen, das ist einfach klar. Also die weiblichen Rollen sterben in den ersten 5 Minuten des Filmes, weil die Frau von Walter White...
Die wurde von dem mysteriösen Nebel gefressen.
Die ist eigentlich so total, die macht irgendwas so mit Wissenschaft und mit so einer Gasmaske, und sie ist eigentlich ziemlich cool und hat irgendwie auch so Verantwortung, aber sie stirbt dann halt an dem mysteriösen grauen Nebel des Todes. Und dann ist auch vorbei, weil dann die Frau von irgendwie da hier der Ofenkartoffel ist halt irgendwie ist Krankenschwester, halt irgendwie, ja. weil Frauen ist ja, was sie gut machen, ist sich halt um Leute zu kümmern, weil dafür sind sie ja auch da. Und ansonsten, ja, ist sie halt dann den Großteil des Films halt irgendwo im Keller oder so und hat
sorgt
Angst
sich.
Und macht sich Sorgen.
Ich bin ja eigentlich schon fast glücklich darüber, dass sie mal ausnahmsweise nicht in New York zerlegt haben, sondern sich mal für San Francisco.
Die Westküste.
Ich glaube, New York ist ihnen zu teuer geworden. Musste man nicht da nicht irgendwie fürs Drehen von Filmen unglaublich Mengen Geld? Nee,
ja, ich meine, um die Stadt kaputt zu machen, musst du ja nicht hinfahren.
Ach so, ja, gut. Das ist natürlich ein Argument.
Nee, das ging nicht, weil das beschädigt das Ansehen der Opfer von 9/11, wenn du einfach Hochhäuser in New York zerstörst, ja. Ohne... Weil das trivialisiert das dann. Ich denke, das war der eigentliche.
Das hat den Avengers keiner gesagt.
Ich glaube, da fliegen aber keine Sachen in Hochhäuser. Aber ja, das lässt sich bei
Menschen,
Godzilla halt selten vermeiden.
Da fliegen Menschen in Hochhäuser. Das fand ich auch verstörend, wenn ich mich noch recht erinnere, dass der Film... Nee, das war Superman. Wo war das denn? Superman war
ja, Superman Film, gibt keinen Fick, das ist denen völlig egal.
Ja, also wäre der Superman noch dazugekommen, dann wäre quasi ganz Nordamerika in Schutt und Asche gelegen. Weil, weil dann wären drei Monster und Superman, und allen wären halt sämtliche zivilisatorischen, architektonischen Bauwerke halt völlig egal gewesen. Das wäre dann ein Dreamteam gewesen.
Also ich will immer noch den Recut davon am Ende, wo einfach Godzilla von das schreit, I don't give a fuck, und dann einfach verschwindet.
Ja, genau, also wir fordern irgendwie Untertitel für Godzilla.
Ja.
Ich denke, Godzilla war
what's going on?
Genau, why are they trying to hurt me?
I'm just taking a nap here. Stop shooting. There are children on this bridge.
Gott. Bitte tut das jemand. Ich würde dafür Geld bezahlen.
Ja, aber Good Guy Godzilla fand ich schon sehr gut, wie er dann die Raketen dann abhält von den Schulkindern und so. Ziemlich gut.
Mhm. Wie Godzilla auch überhaupt nicht daran interessiert war, an den Atombomben zu naschen. Wobei der sich ja auch.
Ja, der ernährt sich ja von, der ist ja Alpha Predator, der isst ja die anderen Tiere. Deswegen ist er ja der God of Monsters.
Ja, ich verstehe immer noch nicht, wie in diesem Setting welche Spezies wen jagt. Weil
es ist ja auch egal. Es
die einen sind einfach Parasiten, die ernähren sich von irgendwie von Godzillas, aber Godzillas ernähren sich dann wiederum von den Parasiten.
It's a circle.
Und alle ernähren sich irgendwie von Strahlung, aber das Godzilla circle, don't give a fuck. Doesn't give a fuck. Ich verstehe es nicht.
Also Godzilla ist unsterblich, das haben wir definitiv etabliert.
He just takes a nap.
Genau, aber Godzilla nimmt gerne Battle Naps.
Okay. Battle Naps.
That was exhausting.
Ja. Godzilla macht gerne Nickerchen während Kämpfen und wacht dann aber kurz drauf wieder auf und kämpft dann weiter. Das ist quasi.
Ja, diese Shadow Flame hat halt ein bisschen Recharge.
Ja, genau. Ja. Das ist Godzilla Recharging. Ja.
Also, ich finde ja, dass Godzilla so ungefähr auf so einem Niveau ist wie die Transformers-Filme. Ne, die sind auch so.
Die bilden sich auch so ein bisschen ein, sie wären irgendwie so Filme mit einer Story, oder?
Ja, ja, genau. Und irgendwie halt aber auch so.
Das ist ein super Vergleich, nicht. Lukas, weil Shia LaBeouf hat auch ähnlich viel Ausstrahlung wie Quarterback hier.
Oder Mark Wahlberg.
Ja, oh, Mark Wahlberg ist auch noch ein heißer Kandidat, der kommt auch auf die Liste, das stimmt, ja.
Ja, der spielt im nächsten Transformers, haben wir gestern auch einen Trailer gesehen.
Großartig.
Dieser Trailer war auch so confusing, da waren dann plötzlich so Dinosaurier-Autobots.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, die Transformers sind noch ein bisschen bösartig sexistischer, als irgendwie dieser Film es jetzt war.
Und ja, rassistischer vor allem.
Da werden Frauen auf
also kein
the movie already reintroduced her butt twice.
Also keiner der Godzillas hat auf Militärangehörige gepisst. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Transformers. Allerdings ist vielleicht halt auch, sagen wir mal, kann man vielleicht auch einfach so sagen, dass der Humor von Michael Bay halt vielleicht auch selbst in Hollywood etwas einzigartig ist.
Ja.
Aber guter Vergleich, Transformers geht, denke ich, stark in die gleiche Richtung und es muss auch den Leuten insofern Respekt zollen. Es ist sicher nicht einfach in Hollywood überhaupt Schauspieler mit so wenig Ausstrahlung zu finden.
Auch eine Leistung für sich
irgendwie. Wirklich eine Leistung, ja.
Ja, aber es ist schön, wenn man dann diesen Job nimmt und eine Ofenkartoffel spielt und dann kriegt man wenigstens als Belohnung bei jeder möglichen Gelegenheit das Monster zu sehen, weil die immer genau da auftauchen, wo die Familie ist.
Ja, Zufälle.
And you get to see the monster, and you get to see the monster.
Everybody gets to see the monster. Look under your seat, there's a monster. Gut, ich glaube, das war jetzt die Folge. Retina Cast talks about Easy Targets, Shooting Fish in a Barrel und so. Aber macht ja halt auch schon mal Spaß, muss man auch sagen. Und ich glaube, ich bin jetzt auch durch mit.
Kurz den Blutdruck senken.
Ja, haben wir noch was zu sagen, Kinder?
Ich glaube, wir haben da alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Ich glaube, ich muss jetzt nochmal Pacific Rim angucken, ob das wirklich ein guter Film war. Nachdem ich halt so
viel Spaß damit.
Ja. Der Highlight an Pacific Rim ist halt, wie sie dann so die Namen der Angriffe schreien, die sie jetzt gleich benutzen. Mhm. Knife Hand.
Ja.
Total gut.
Ja.
Ist ein Videospiel.
Ja. Wir haben Jetpacks an unseren Robotern.
Ist halt freudlos doof oder halt angemessen doof, wenn man halt einen Film macht mit riesen Robotern, die sich halt gegenseitig aufs Maul hauen. Und also meine Kategorisierung hier steht. Und bitte schaut Godzilla nicht an, es ist kein guter Film.
Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Wunderbar. Also wie immer, Kommentare auf retinacast.de oder @retinacast in diesem Internet. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge, die ihr wahrscheinlich hören werdet, nach dieser ist dann endlich mal Rick and Morty.
Forever.
100 years.
Willkommen.
Ja. My man. Tschüss.
Looking good.
Ciao. Ciao. Ciao.
Look, this is what I do. This is my job. Master Sergeant. My family's in the city. Okay, I need to get on that train.